Vielen, vielen lieben Dank für die Begrüßung. Wir haben im Vorfeld vereinbart, dass ich heute hier stehen bleibe, weil ich sehr viel mit Bildern oder nur mit Bildern arbeiten werde und werde dazu einiges erzählen und zeigen. Und von daher habe ich gesagt, wenn das jetzt so ginge, hätte ich das Pult gerne hier hingestellt, aber das ist da fest. Ich bleibe also hier und dann habe ich die Bilder im Blick und euch im Blick und dann kann mir keiner sozusagen entkommen. Dorothea, ja. Wenn wir Zeit hätten, uns näher kennenzulernen, hätte ich dich gerne gefragt, was machst du eigentlich beruflich und könnten wir dich irgendwie gebrauchen bei Open Doors? Den Verdacht habe ich. Gib dir nicht her, nee? Nein, die Dorothea, bist ein Geschenk Gottes, das haben wir vorhin festgestellt, ja? Ob deines wunderbaren Namens, ja, und haben deine Eltern gut ausgesucht, ja? Also wenn es möglich ist, sage ich ihnen Danke. Ja? Vielen Dank, vielen Dank. Ihr Lieben, ich bin Peter Siemens, komme heute früh aus Miltenberg am Main angereist. Das ist dort, wo andere gerne Urlaub machen. Da ist es sehr, sehr schön bei uns, mitten in den Weinbergen. Wir leben in einem Nebendorf, so 3 Kilometer von Miltenberg weg, mit 2.500 Einwohnern. Und da sind wir zu Hause. Meine Frau und ich haben 3 Kinder, den Alex, die Dorothea und den Daniel. Und wir haben inzwischen 8 Enkelkinder, die wohnen aber alle in Deutschland irgendwo zerstreut. Und wenn ich nach Hause komme und wieder mich erden will, wieder normal Mensch sein werden will, dafür habe ich eine kleine Ziegenherde zu Hause. Wir sind so ganz am Ende vom Dorf, das sind unsere Ziegen und das ist unser lebender Rasenmäher. Ansonsten würde uns der Wald sozusagen aufs Grundstück wachsen. Von meiner Sprache her merkt ihr vielleicht, dass ich nicht so das typische Unterfränkische spreche, sondern das ist irgendein Mix aus Russisch, Deutsch und Plattdeutsch und sonst noch irgendwas. Also ich spreche fließend Russisch und kann mich auch soweit Deutsch artikulieren, dass man mich einigermaßen doch versteht. Vielleicht so viel. Ich schalte jetzt einfach mal die Bilder um. Ganz liebe herzliche Grüße aus der Zentrale von Open Doors. Wer unsere Arbeit verfolgt, weiß, dass wir in Kelkheim im Taunus ansässig sind. Das ist die Luftlinie zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Da sind wir. Wir haben bei der Post Postkasten, Postfach, aber wir sind keine Postkastenfirma. Es gibt eine Adresse, man kann hinkommen, anklingeln und da kommen die Damen, das ist die Anna, das ist die Rita und das ist die Rode und dann kriegt man eine Tasse Kaffee. Aber es gibt uns wirklich. Ja, ihr kennt das alles, ja? So, und es gibt uns wirklich. Als ich anfing, im Januar, Februar 2004, da war ich der 3. im Bunde, da gab es uns 3. Heute sind wir etwa 100 Mitarbeiter. Wir sind in diesen 19, 20 Jahren enorm gewachsen, was wir als Zeichen von Gott her verstehen, wie sehr er seine verfolgte Gemeinde lieb hat. Ihr wisst es wahrscheinlich, alle 2 Jahre findet in Schwäbisch Gmünd, im Schönblick, der Märtyrerkongress statt. Und dann sind dann alle Hilfswerke, alle Missionswerke, die sich für verfolgte Christen, für Märtyrer einsetzen, einmal in 2 Jahren alle beieinander. Und als ich das letzte Mal da war, da waren wir etwa 30 Werke allein aus Deutschland, die sich für verfolgte Christen einsetzen. Also wir Open Doors sind nicht die einzigen. Es gab welche, die waren viel, viel früher vor uns damit angefangen. Aber all das, wenn man das zusammennimmt, zeigt, wo Gottes Herz schlägt. Nämlich bei seinen Kindern, die ihr Kreuz auf sich genommen haben, das Kreuz der Verfolgung, und folgen ihm nach. Da schlägt sein Herz. So bin ich jetzt seit fast 20 Jahren unterwegs und besuche Gemeinden und mache genau das, was wir vorhin gehört haben. Wir setzen uns für unsere verfolgte Geschwister ein. Diese Karte kennt ihr wahrscheinlich, der sogenannte Weltverfolgungsindex. Alle Länder, die hier irgendwie dunkelrot oder gelb-orange dargestellt sind, das sind Länder, in denen unsere Schwestern und Brüder keine Möglichkeit haben, ihren Glauben so frei zu leben, wie wir das können. Das haben wir gerade in den letzten 2,5 Jahren erlebt. Wir konnten mit einigen wenigen Ausnahmen inmitten und trotz Corona doch Gottesdienste halten. Und wir haben alle miteinander, Gemeinden und wir als Werk, sehr, sehr schnell gelernt, uns auf Technik umzustellen und Gottesdienste auszustrahlen, was auch immer. Aber wir sind dran geblieben aneinander, an Gemeinden. Wir sind dran geblieben und kaum konnten wir zusammenkommen, auch mit Masken und maskiert. Da sind wir wieder in unsere Gemeinden geströmt, weil wir gesagt haben, wir brauchen uns. Wir brauchen uns, und als wir dann wieder kuscheln konnten, umarmen, ja, Dorothea, der erste Schritt, wir haben uns gleich umarmt und gedrückt und wir brauchen einander. Amen. Um diese Geschwister geht es. Das ist im Grunde genommen auch unser Einsatzgebiet. Meine Aufgaben bei Open Doors haben sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Es gibt nichts stetiger bei Open Doors als der Wechsel. Es ist nicht so konstant, kaum hast du angefangen, schon kriegst du neue Aufgaben, immer mehr und immer mehr. Und auf jeden Fall zur Zeit habe ich eine Aufgabe, die aus zwei Seiten besteht. Auf der einen Seite, wir besuchen unsere Geschwister. So war es mir gegeben, zweimal in Nordkorea zu sein. Das ist ganz rechts da hinten. Das war auf der einen Seite vom Globus und auf der anderen Seite vom Globus, wenn man hier rüber geht, nach Mexiko, Chiapas, das ist das südlichste Bundesland in Mexiko. Da waren wir 2005, da haben wir Geschwister, Brüder in einem Hochsicherheitsgefängnis besucht. Das sind 43 Brüder aus Pfingstgemeinden, die man Weihnachten 97 verhaftete. 2002 waren sie vor dem Gericht. Man hat ihnen zur Last gelegt, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben und einheitlich zu 36 Jahren Haft verurteilt. Und ihr Lieben, wenn du dann ins Gefängnis reinkommst und dir gegenüber ein junger Mann steht und wir miteinander reden und sie sagt, wie lange bist du schon hier? Und dann sagt er, wie alle. Sagen, wie lange musst du noch bleiben? Sagt er, wie alle. Und dann fällt bei mir der Groschen. Ich habe ein halbes Jahr im Voraus mich auf die Reise vorbereitet und diese Geschichte gelesen mit 36 Jahren. Aber wenn du dann tatsächlich im Gefängnis drinstehst und den Bruder vorher, und der sagt, wie alle, dann schnalle ich, der ist seit 7 Jahren im Gefängnis und der hat noch 29 Jahre vor sich. Und dann frage ich ihn, hast du Familie? Da sagte meine Frau und ich haben 3 Kinder, aber meine Frau ist vor 3 Jahren verstorben und ich konnte nicht nach Hause zur Beerdigung. Spätestens dann merkt man, dass man in einer Realität angekommen ist, für die wir keine Bilder, keine Vergleiche haben. Wir können das in uns emotional nicht aufrufen, nicht abrufen. Und dann kamen wir zurück und haben uns sehr, sehr intensiv eingesetzt für die Brüder dort. Mit Begnadigungsersuchen, wir haben 2 Anwälte dort eingestellt und haben erreicht, dass von 2005 bis 2007 dieser Prozess neu aufgerollt wurde. Und das Strafmaß wurde neu festgelegt von 36 auf 37 Jahre. Man hat ein Jahr drauf getan. Und dann saßen wir da und haben miteinander überlegt, vielleicht hätten wir stillschweigen halten sollen, einfach nichts machen, keine Panik machen, keine tausende Briefe, keine Petitionen, keine Begnadigungsersuche, einfach, damit es nicht schlimmer wird. Und wir haben uns dafür entschieden, solange unsere Schwestern und Brüder diese Wege gehen, ob das Nordkorea ist oder Mexiko oder woanders, dann bleiben wir nicht in den Rängen sitzen und gucken wir unten unsere Geschwister zum Fraß der Justiz, der Willkür preisgegeben werden, dann rufen wir noch lauter und noch lauter. Und dann haben wir das getan für unsere Brüder in Mexiko. Und haben erreicht, dass von 2010 bis 2014 alle Brüder in die Freiheit kamen. Und die am längsten gesessen hatten 17 Jahre. 17 Jahre im Gefängnis verbracht. Das ist ein Hochsicherheitstrakt. Da sitzen 4 Gruppierungen. Das sind Terroristen, Drogenbosse, Zuhälter und Mörder. Da saßen die 17 Jahre. Und wenn die nach 17 Jahren nach Hause kommen und hatten damals ihre Frau mit 6 Kindern hinterlassen, diese Kids sind inzwischen erwachsen. Er kommt nach Hause, er ist mehrfacher Opa und kennt seine Enkelkinder nicht. Und wenn man dann miteinander redet und fragt, wie geht es euch beiden eigentlich miteinander? Die wissen das gar nicht mehr, wie es ihnen miteinander geht. Weil sie 17 Jahre in getrennten Welten gelebt haben. Sie hat gelernt, sich ohne Mann durchzuschlagen. Sie hatte Anfechtungen überstanden, vielleicht Angebote überstanden. Sie hatte Treue gehalten. Er hat gelernt, im Gefängnis 17 Jahre zu leben, allein mit Männern in einem Raum. Und wenn wir dann zurückkommen, dann suchen wir die nächste Baptistengemeinde. Und wir haben denselben Stahlgeruch. Ich bin über Wiedenes gegangen, damals über Hamburg, über das theologische Seminar. War viele Jahre Pastor innerhalb des Bundes. Und dann suchen wir die nächste Baptistengemeinde. Sagt, ich will zu meinen Schwestern und Brüdern, ich will euch erzählen. Dorothea, du hast ein wunderschönes Bild gebraucht. Brücken bauen. Brücken bauen zwischen den Geschwistern hier in Mexiko oder Nordkorea oder in anderen Ländern. Und wir sind heute hier in Schwäbisch Hall. Und wenn ich jetzt fragen würde, Dorothea, darf ich bei dir einfach bleiben? Also heute musst du hier halten. Wo liegt die Kabylei? Die Kabylei. Wer war das? Du weißt das, in Algerien. Die Kabylei ist ein Landstrich in Algerien, aus unserer Sicht von heute sozusagen Ostfriesland, ganz oben. Ja? Hast du da eine Verbindung hin? Man weiß es. Ja, verstehst du, Dorothea? Da sind unsere Geschwister in der Kabylei. Wir sind heute hier und ich habe es auch nicht gewusst. Es ist einfach eine Lücke, dass es dieses Landstrich überhaupt gibt. Dass wir dort Geschwister haben und wie es ihnen geht. Das ist meine Aufgabe heute, diese Brücke zu schließen, speziell auch für unsere Geschwister in der Kabylei. Ihr Lieben, ich habe vorhin auf der Sitzplätze unser monatliches Gebetsheft ausgelegt. Wer das bekommt, weiß, wir versenden das alle 4 Wochen kostenfrei ins Haus, aber der weiß auch, dass in diesem Heft, das dürft ihr jetzt gerne zur Hand nehmen, mittendrin so ein kleiner Gebetskalender ist. Und in diesem Kalender sind für jeden Tag des Monats Gebetsanliegen, Fürbitten. Das ist sozusagen das Herzstück dieses Heftes. Und das ist auch das Herzstück unserer Arbeit, zu Fürbitte einzuladen. Niemand soll sagen, mir ist nicht mehr eingefallen. Nimm das zur Hand, setz dich irgendwo hin, eine Fürbitte pro Tag. Und wir haben das in einem Monat durchgebetet. Wir haben es einfach nicht gemerkt. Und wir haben unsere Geschwister eine Fürbitte gehabt. Und die Brücke hat sich geschlossen. Die Hefte haben auf der Rückseite alle so eine lilane Karte. Und während ich rede, dürft ihr gerne die Karte ausfüllen und mir anschließend mitgeben. Und dann bekommt ihr dieses Heft alle 4 Wochen kostenfrei zugeschickt. Ich habe das für mich, damit ich mich selbst in meinem Beitrag, meiner Predigt besser orientieren kann, mit dem Satz überschrieben, vom Segen der Fürbitte. Vielleicht ist es euch eine Hilfe, mich zu verfolgen in dem, was ich sage. Siehe, der Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Jesus ahnte, es kommen schwierige Zeiten. Es werden schwierige Zeiten kommen. Er wusste, bald werde ich diese Erde verlassen, dann bleiben die Jünger allein. Sie werden geschüttelt und gerüttelt werden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte. Mir fallen einige Dinge auf. Ich werde sie nicht durchpredigen, aber einfach benennen, damit wir so einen roten Faden haben. Der Satan hat gebeten, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Ich habe für dich gebetet. Jesus nimmt Petrus raus aus der Menge. Ich könnte für euch alle miteinander beten, aber Dorothea, wenn ich dir sagen würde, für dich bete ich speziell, Petrus, für dich bete ich speziell, dann kommt das nochmal anders an, als wenn ich jetzt sage, ich bete für euch alle. Da weiß ich, er hat mich im Blick. Ich gehe nicht unter in der Menge. Ich habe dich im Blick und für dich habe ich namentlich speziell gebetet. Einige Impulsgedanken. Der Satan begehrt, die Jünger Jesu in Schwierigkeiten zu bringen, weil das ganz einfach seinem Wesen entspricht. Bei diesem Begriff begehrt habe ich mir einfach die Situation bei Aldi an der Kasse vorgestellt. Da kommt die Mutti vorgefahren und der kleine Knirps sitzt im Wagen und rechts und links von der Kasse, das Kind begehrt. Da ist das Überraschungsei, da ist eine Schokolade, da ist noch was. Das Kind begehrt und bleibt einfach beharrlich dran und lässt nicht locker. Und das ist schon eine große Kunst, da mit einem kleinen Kind durch die Kasse durchzukommen, ohne dass es im Krieg ausbricht. Der Satan hat begehrt, er begehrt auch heute, Kinder Gottes in Schwierigkeiten zu bringen. Zweitens, ihm wird gewehrt. Gott gewährt es. Und ich glaube, wenn wir heute eine Zeugnisstunde machen würden, wo wir alle nach vorne kommen könnten, jeder könnte erzählen, wo er das an der eigenen Haut erlebt hat, angefochten, gerüttelt und geschüttelt zu werden. Ich glaube, wir hätten einander viel zu erzählen. Wir hätten viel zu erzählen. Es wird ihm gewährt. Manchmal lässt Gott es zu. Er hat seine Absichten damit. Da müsste man eigentlich eine eigene Predigt halten. Unser Glaube ist anfechtbar und er wird angefochten. Darum siehe, wer steht, dass er nicht falle. Niemand von uns kann Garantie geben, dass mir das nicht passieren kann, was dem Petrus damals passiert war. Gibt es jemanden, der Russisch spricht? Wer kann Russisch von uns? Ja. В русской Библии написано, что Петр начал клясться и божиться, что не знает его. Понимаете? In der russischen Bibel heißt es, Petrus fing an, bei Gott zu schwören, dass er ihn nicht kennt. Da kommt ein 13-, 14-jähriges Mädchen, sie hat die Bestellung aufgenommen, bringt dann die Getränke und beim dritten Durchgang bringt sie den Kassenbon und sagt, also, deine Sprache, die verrät dich. Du redest genauso wie die Frommen da von der Baptistengemeinde. Deine Sprache verrät dich. Und Petrus sagt, mit denen habe ich dann nichts zu tun, es ist eine andere Firma. Die kommt noch einmal und sagt, du musst doch. Und beim dritten Mal sagt sie, jetzt weiß ich. Ich war irgendwann mal bei euch im Gottesdienst. Ihr habt den Lobpreis miteinander gemacht und da habe ich dich gesehen. Ich habe dich wiedererkannt. Und dann beim dritten Mal fängt Petrus an zu sagen, du, ich schwöre dir bei Gott, ich kenne den nicht. Ich habe mit dem nichts zu tun. Und dann begegnen sich ihre Blicke. Für einen einzigen Augenblick, für einen Bruchteil von Sekunde. Und Petrus geht hinaus und weint bitterlich. Weint bitterlich. An der Fürbitte füreinander liegt Gottes Segen. Und dann geht er raus und weint bitterlich. Und draußen erinnert er sich, der hat mir doch was mitgegeben. Der hat doch gesagt, ich bete für dich. Dass dein Glaube nicht erkalte. Ich habe eine Predigt über den Evangeliumsrundfunk diesbezüglich gehört. Und der Prediger sagt im ursprünglichen Text, ich habe es nicht nachkontrolliert, ist egal. Im ursprünglichen Text steht dort, wo es bei uns heißt, dass dein Glaube nicht erkalte, das griechische Wort eklipein. Die deutsche Wortwurzel Klippe. Eklipein, von der Klippe. Ich habe für dich gebetet, dass du mit deinem Glauben, mit deinem Gottvertrauen inmitten von Corona, inmitten von Ukraine-Krieg, inmitten von deinen persönlichen Schicksalsschlägen, inmitten von deinen vielen offenen Fragen, auf die es keine Antworten gibt, inmitten der Entwicklung deiner Kinder, deiner Partnerschaft, deiner Beziehung, dass du inmitten von all diesen Dingen mit deinem Gottvertrauen nicht von der Klippe fällst, damit du nicht abstürzt. Ich habe für dich gebetet. Und dann geht Petrus hinaus und all das wird ihm dort draußen in einem Augenblick bewusst. Der weint diesen ganzen Schmerz hinaus. Und in dem Zuge, wie er weint, merkt er, da geschieht Heilung in seinem Inneren. Segen. Ich habe für dich gebetet. Und dann kommen da verfolgte Geschwister noch dazu. Bei all dem, was Sie gerade benannt haben, kommt dann noch dazu, wir haben Schwestern und Brüder, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ich nehme euch mit in die Kabylei. Das ist Algerien, Platz 17 heißt, von den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung liegt Algerien auf Platz 17. Und von der Intention, der Zunahme, der Geschwindigkeit, der Intensität der Verfolgung liegt Algerien zurzeit auf Platz 1. So schnell nimmt Verfolgung zu. Nordkorea und Pakistan, da ist die Verfolgung immer noch am stärksten. Aber so schnell wie es zunimmt, wie sich die Entwicklung einstellt, ist Algerien zurzeit oben, ist sozusagen das Algerische aus Friesland, die Kabylei, da gehen wir miteinander hin. Man muss sich vorstellen, der David ist mein Kollege, ist evangelischer Pfarrer in Deutschland und ich als Pastor innerhalb des Bundes, ehemals. Wir sind unterwegs. Zu zweit von Open Doors, von der anderen Seite sind auch zwei Brüder. Wir haben so ein kleines Auto und fahren dort durch die Gegend, besuchen Gemeinden, besuchen Geschwister in ihren Dörfern, in ihren Häusern. Und das ist immer sehr, sehr spannend für uns, zum Beispiel nach Hause zu denen zu kommen, die zu Hause zu erleben, so wie sie sich eingerichtet haben, wie man halt miteinander als Familie am Tisch sitzt und miteinander redet. Wir besuchen eines Tages eine Gemeinde. Das ist eine ganz große Gemeinde, hat so ein bisschen charismatischen Touch. Man wird es nicht glauben, zu dieser Gemeinde gehören 700 Mitglieder. Im Gottesdienst sind 1100 Leute. Das ist der Haupteingang dieser Tür. Und wir standen davor und haben gehofft, dass wir haben uns umgeschaut, dass da vielleicht ein Schaukasten ist oder Gottesdienstplan oder eine Rufnummer oder sowas. Da haben uns die Geschwister erzählt, an den Stellen, wo wir draußen Schaukasten haben, mit Rufnummer vom Pastor und Website und sowas, tun die alles, damit, wenn einer dort vorbeigeht, er nicht auf die Idee kommt, dass da eine Gemeinde sein könnte. Er könnte Anstoß nehmen, dann gibt es Ärger. Wir haben eine andere Gemeinde besucht, das war eine relativ kleine Gemeinde. Die haben das ganze Grundstück hinter einer Mauer versteckt. Ich sage einfach mal, vielleicht 2,80, 3 Meter hoch. Und oben Beton ausgetragen und 1 Million Glasscherben reingesteckt, damit niemand über diese Mauer klettert und der Gemeinde Schaden anrichtet. Die Gemeinde versteckt sich hinter Mauern, die Gemeinde versteckt sich hier in der Anonymität. Und als wir zurückkamen, haben wir gesagt, wir möchten diesen Geschwistern gerne ihr Gesicht wiedergeben. Das ist die Braut Christi. Das ist die, die er unendlich geliebt hat und liebt. Das sind wir miteinander. Würden wir heute dort wohnen, würden wir es genauso verstecken wie die Geschwister, damit niemand auf die Idee kommt, dass es eine Gemeinde gibt. Dann läuft der Gottesdienst. Afrikanische Art. Wenn die Lobpreis miteinander machen, ihr Lieben, also nichts gegen das, was wir hier miteinander machen, aber wenn 1100 Afrikaner Lobpreis machen und die Frauen alle dieses miteinander machen, das geht durch Markt und Bein. Selbst ich als baptistischer Pastor, ich stehe dann auf und mache den hier. Es ist mir ungewohnt, aber da sitzen zu bleiben, da gehört schon sehr viel Glaube dazu, da sitzen zu bleiben. Und mittendrin steht vorne einer auf, hebt die Hand und kommt nach vorne und sagt, ich möchte euch etwas erzählen. Ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Ich habe sozusagen alle Vorschriften der Väter eingehalten. Ich war treu und wie auch immer geartet. Letzte Woche, vor 14 Tagen, bin ich nachts aufgewacht vom Gespür, neben meinem Bett steht jemand. Ich habe die Augen aufgemacht, neben meinem Bett steht eine weiße Lichtgestalt, das ganze Zimmer ist hell, hell erleuchtet. Und in dem Augenblick hat mich diese Gestalt berührt und hat mir gesagt, folge mir nach. Und da wusste ich, das ist Jesus. Ich habe euch gesucht, ich habe euch gefunden. Ihr Lieben, geht eure Webseite durch und tut alles weg, was solche Menschen hindern könnte, euch zu finden. Und tut alles rein, schaltet eine Telefonleitung, die Tag und Nacht erreichbar ist, wo einer drankommt, nimmt dieses Kontaktformular raus, nach dem Motto, füll das aus und wir melden uns gelegentlich zurück. Ja. Baut alle Schwellen ab. Und während der steht, steht vorne einer auf und kommt nach vorne und sagt, ich habe auch sowas erlebt. Mir ist Jesus erschienen, er hat mir seine Hände gezeigt. Da wusste ich, das ist Jesus. Und nach dem Gottesdienst stehen wir draußen am Kaffee, an den Bistertischen und erzählen sich gegenseitig, wie Jesus ihnen erschienen ist, was sie geträumt haben, versuchen zu erspüren, was der Traum zu bedeuten mag, beten miteinander und sagen, lieber Gott, die Dorothea hatte einen Traum, zeig uns bitte, was dieser Traum bedeutet, weil du gibst Träume. Du wachst über uns, wenn wir schlafen. Und dann bist du dort 11 Tage bei denen und am 11. Tag fängst du selbst an zu glauben, dass Gott durch Träume redet, weil uns das ja neu ist. Ich gestehe euch, ich habe dieses Bild mit meinem Handy gemacht. Damals, als wir kleine Handys hatten mit Knöpfen, wo man 4-mal draufdrücken musste, um den Buchstaben H oder sowas zu finden. Von der Zeit kommt dieses Bild. Ich habe mich aber entschieden, euch zu zeigen, weil das war 2009. 2014, 2015, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, drangen Männer in Zivil in dieses Haus ein. Sie haben die Fensterscheiben eingeschlagen, haben die ganze Inneneinrichtung zerstört, alles kaputt gemacht, Tontechnik, die Musik, alles kaputt gemacht, zum Fenster rausgeschmissen. Die Polizei hat niemals die Schuldigen gefunden. Der Pastor Salah sagt aber, wir wissen, wer das war. Die Geschwister haben es wieder aufgebaut. 2019, aus heutiger Sicht vor 2,5 Jahren, hat die Regierung der Gemeinde den EV-Status, Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie wir das hier nennen, aberkannt, damit die Gemeinde juristisch zugemacht und das Haus beschlagnahmt. Was würden wir heute machen, wenn man, na gut, wir würden heute Abend einen Brief bekommen, wo es hieße, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde ist ab sofort zugemacht. Was würden wir machen morgen früh? Morgen früh ist Frauenfrühstück angesagt, Seniorennachmittag angesagt. Chinesische Christen sagen, wir sind wie der Bambus im Winter. Wenn man im Herbst einen Bambusbusch im Garten zurückschneidet, dann hat man sich ja noch lange nicht seiner entledigt. Nämlich der sprießt, den ganzen Winter sprießt er und sprießt und im Frühjahr hast du die Bescherung. Der wird immer größer und größer. Nach 5 Jahren kannst du den Bagger holen, Mutterboden abtragen, wieder auffüllen. Wenn man glaubt, dass man sich der Gemeinde Jesu entledigt hat, indem man uns der Anerkennung wegnimmt, das Haus wegnimmt, dann teilen wir uns in ganz, ganz viele kleine Hauskreise auf. Hier in der Stadt Tizi Ouzou. 1100 Leute, aufgeteilt in viele kleine Hauskreise, je 5 bis 7. Hast du plötzlich in der ganzen Stadt viele kleine Hausgemeinden. Und wenn man dann den Pastor Salah fragt, sagt Pastor Salah, was, wenn ich jetzt hier bin in Schwäbisch Hall und das ist eine Baptistengemeinde, der das erzähle, was würdest du gerne den Geschwistern mitgeben? Was wäre die Message, die Botschaft? Dann sagt er, betet bitte drum. Wir haben noch so viele, die Jesus erlebt haben. Dass die in diesen kleinen neuen Zellen, diesen Hausgemeinden mit ihrem Glauben, mit ihrem gerade gewonnenen Gottvertrauen nicht über die Klippen fallen. Und plötzlich fangen wir an zu ahnen, der David und ich, in diesem damit, da legen die das Gelingen ihrer Christusnachfolge hinein. Wenn ihr für uns betet, dann gelingt uns Nachfolge. Dann kommen diese Menschen nach vorne, dann bleiben die am Heiland dran. Die Frage umzukehren, was passiert, wenn wir nicht beten, überlasse ich uns. Wir sind unterwegs und treffen auf einen Missionaren. Wir fahren und die Brüder, mit denen wir unterwegs sind, die rufen irgendwo an und sagen, pass auf, wir sind in 10 Minuten bei euch und wir haben eine Überraschung dabei. Dann kommen wir vorgefahren und dieser Bruder kommt uns entgegen. Man hat uns gesagt, das muss ein ganz besonderer Typ sein und wir haben eine Überraschung dabei. Und wir steigen aus dem Auto und merken, die Überraschung, das sind 2 Reiseprediger aus Deutschland, die bei ihm in seine Hütte einkehren. Das ist für den, der wird die nächsten 14 Tage die Hände nicht mehr waschen, nachdem wir uns begrüßt haben. Und ahnt nicht, dass das Beschenktsein auf unserer Seite liegt. Das ist die Gemeinde. Im Erdgeschoss laufen die Gottesdienste und weil die Gemeinde wächst, wird eine Etage draufgesetzt. Das haben wir dann verstanden. Er lädt uns ein, Tee miteinander zu trinken, miteinander reden und wir folgen ihm. Da gibt es sowas wie eine Sommerküche und durch diesen langen Flur gehen wir Richtung Gemeinde und das ist eine Baustelle. Und wir kommen da in diesem Flur an so Kisten vorbei, quetschen uns durch und kommen in den Bibelstundenraum und stellen fest, der ist gerade mal 28 Quadratmeter groß, gibt keinen einzigen Stuhl, keine Bank, kein gar nichts. Die füllen den Bibelstundenraum, die Leute kommen rein, fangen von hinten an, stehenderweise, bis vorne keiner mehr reinpasst. Und dann geht so eine Bibelstunde 2,5 bis 3 Stunden und es gibt in diesem Raum kein einziges Fenster. Und solange noch nicht so viele drin sind, hallt das so nach. damit es nicht so nachhalt, haben die am Ende eine riesige Matratze hingestellt. Und wir hatten dann hier vorne so ein kleines Tischlein hingestellt, zwei Bänklein und sitzen da und reden miteinander in diesem Bibelstundenraum. Und er erzählt, ich komme aus einer muslimischen Familie, bin in dieser Tradition aufgewachsen. Und als ich Jesus in mein Leben aufnahm, gab es zu Hause Krieg. Mit Eltern, Geschwistern, Großfamilie im Ort. Keiner konnte es verstehen. Das ging so hin und her und hin und her, bis meine Eltern merkten, dass sie mich nicht mehr zurückgewonnen kriegen zum Glauben der Väter. Dann gab es eine Aussprache. Wir haben uns hingesetzt. Papa hat gesagt, weißt du, wir haben bis jetzt im Guten versucht, dich sozusagen zur Vernunft zu bringen. Das hat nichts gebracht. Jetzt haben Mama und ich eine Entscheidung getroffen. Wir reißen dich aus unserem Herzen. Wir haben ab heute keinen Sohn mehr. Leere deine Taschen. Ich habe alles, was ich in meinen Taschen hatte, auf den Tisch gelegt. Und Papa sagte, du wirst jetzt da rausgehen zu der Tür und nie mehr wieder reinkommen. Und er sagt, dass mir dieser Preis bewusst wurde, dann fing ich an, von Dorf zu gehen. Und wenn die Leute draußen waren im Garten, habe ich sie angesprochen, habe gesagt, ich möchte mit ihnen über Jesus, den Retter, den Sohn Gottes sprechen. In einigen Dörfern, da wurde ich mit Steinen, mit Dreck beworfen. Ich wurde verflucht und fortgejagt. Dann bin ich ins nächste Dorf gegangen. Es klingelt gerade bei uns, ja? Jesus sagt, wenn ihr in eine Ortschaft kommt und wenn man euch dort nicht aufnimmt, dann geht hinaus und schüttelt den Staub von euch ab. Mit Erde, mit Staub zu bewerfen, als Ausdruck höchster Verachtung. Dann bin ich ins nächste Dorf gegangen und ins nächste. Und irgendwann hat der erste Mensch Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann irgendwann der zweite und der dritte. Und als ich eine Handvoll von denen hatte, habe ich mit denen den Alpha-Kurs gemacht. 12, 13 Einheiten, so von der Erschaffung der Welt bis zur Wiederkunft Christi, durch den ganzen Heilsplan Gottes im Telegram-Stil. Und habe mir die Frage nach der Taufe wie die letzte Einheit aufgehoben. Weil es bei uns einfach so ist. Solange einer, der sich bekehrt hat, noch nicht getauft ist, besteht immer noch Hoffnung und Aussicht, ihn zurückzugewinnen. Hat er sich aber taufen lassen, ist der Zug sozusagen abgefahren, gibt es keine Hoffnung mehr. Deswegen wird bei Taufkandidaten in der Welt ganz besonderer Druck ausgeübt, um es zu verhindern. Und viele bezahlen das mit ihrem Leben. Dorothee, wir sind eine Baptistengemeinde. Lieben, unsere Taufe ist mehr als ein gemeindliches, frommes, wie auch immer geartetes Ritual. Römer 5, 6 und 7. Wir, so schreibt Paulus, die wir auf den Namen Jesu getauft wurden, sind in seinen Tod hineingetauft worden. Radikal bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Ich wurde in einem kleinen Fluss getauft, da stand ein Haus. In dem Haus war dann die geheime Druckerei, wo wir zu Sowjetzeiten Geheimbibeln gedruckt haben. Geografisch 50 Meter voneinander. Für mich bis heute, immer wenn ich da bin, gehe ich dorthin, weil ich weiß, dort habe ich mein altes Leben ohne Jesus begraben, beerdigt. Hier hat absolut unwiederkehrbar mein neues Leben für Jesus angefangen. Dann wollten die dort alle getauft werden. Habe ich sie gefragt, seid ihr auch bereit, den Preis zu zahlen, den ich zahlen muss? Vielleicht, dass deine Eltern sagen, wir haben ab heute kein Kind mehr. Dann waren die alle bereit. Und dann habe ich sie getauft. Wir sitzen immer noch hier auf dem Bänklein. Mein Kollege, der evangelische Pfarrer und ich. Und dann frage ich den Bruder, wie hast du das denn gemacht? Wir haben kein Taufbecken wie hier. Der kann mit denen nicht rausgehen an den Baggersee. Geht nicht. Wie hast du das gemacht? Sagt er, kommt mit. Und wir gehen zurück in diesen Flur, zu diesen zwei weißen Kisten. Und er schnappt sich eine, kippt die um Und wir stehen vor einem ausgeschlachteten Kühlschrank. Der hat alles rausgenommen, die Löcher zugemacht und tauft in 4 Jahren 220 Menschen. Die er nicht in solchen Räumen gewonnen hat, die er, Paulus sagt, in Wehen der Geburt, unter vielen Tränen bin ich euch nachgegangen. Das ist Geburt. Von Dorf zu gehen und um den Einzelnen zu ringen, in Kauf zu nehmen, dass man unterwegs verschlagen, verprügelt, totgemacht ist, wie auch immer. Nachgehen, nachgehen, nachgehen. In 4 Jahren 220 Menschen. Ich habe von dort meinen Elektriker bei uns im katholischen Dorf angerufen, den Willi. Er sagt, Willi, ich bin gerade in Algerien. Hast du zu Hause einen ausgedehnten Kühlschrank, einen großen? Sagt er, ja, wofür brauchst du den? Sagt er, als Taufbecken. Versucht das einem bayerischen Katholiken zu erklären, dass ich einen Kühlschrank brauche für ein Taufbecken. Sagt er, Peter, du bist verrückt. Sagt er, das weiß ich. Das haben mir auch schon andere gesagt. Da habe ich den Kühlschrank genommen, immer wenn wir Open Doors Tage hatten oder Willow Creek oder irgendwas anderes, Bundesratstagung, Kassel oder sowas, habe ich den Kühlschrank mitgenommen. Frag mal einen Baptisten, was hat unser Taufverständnis mit dem Kühlschrank zu tun? Da hat er uns das vorgemacht, er geht auf die Knie in diesem Kühlschrank, der Taufkandidat geht auf die Knie und dann wird er getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Auferstehung zu einem neuen Leben. Und wenn man den fragt, Bruder, was können wir den Geschwistern Schwäbisch Hall heute erzählen? Da sagt er, betet für die. Ich habe so viele, die gerade zum Glauben an Jesus gekommen sind, dass sie mit ihrem Gottvertrauen nach der Taufe nicht über die Klippen gehen. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Uhr geht falsch, ja? Kann es sein? Ich glaube, die geht schneller als gedacht. Ich mache noch eine Geschichte. Ja. Ja. Okay, wo ist das Lobpreisteam? Simon, bleib stehen, bleib stehen. Nee, du kannst noch mal rausgehen, Kaffee trinken oder. Ja. Wir haben vorhin miteinander, wir haben uns kennengelernt. Ihr Lieben, ich nehme euch mit in eine letzte Geschichte, dann fasse ich das Ganze zusammen. Wir sind unterwegs und das heißt, wir werden gleich noch einen Menschen kennenlernen. Und wir kommen oben in den Bergen an. Rechts, das ist David, mein Kollege. Diesen Bruder, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, man hat uns erzählt, der ist Hirte. Er hat Schafe und dergleichen. Und er hat uns dann im Gespräch irgendwann gesagt, sagte, das Beste, was ich kann, Schafe hüten und Esel reiten. Ist ein Metier, seine ganze Kleidung, er selbst, das riecht alles nach Schaf und Ziege und Esel. Ja, er lebt damit. Aber er ist mehr. Er ist vom Alter her etwas älter als der Durchschnitt in der Gemeinde. Da kommen sehr viele junge Menschen zum Glauben. Die haben Internet und YouTube und all diese schrecklichen Dinge. Die informieren sich und die finden darüber viel, viel Informationen und letztendlich zum Glauben an Jesus. Er kennt sich in all diesen Dingen nicht aus. Er ist sehr einfach. Aber wenn von den jungen Leuten in der Gemeinde jemand Fragen hat, dann sind sie gut beraten, wenn sie zu ihm kommen, der hat immer irgendeine Idee, wie Leben gelingen kann. Er ist Hirte in der Gemeinde, Seelsorger. Wir hatten 2 Stunden Zeit miteinander und er erzählt ein Stückchen aus dieser Erzählung. Er sagte, ich hatte eines Nachts einen Traum, der hat mich nicht losgelassen über Tage. Ich bin dann irgendwann in der Gemeinde zu den Geschwistern und habe denen den Traum erzählt. Im Traum sagt mir Jesus, nimm einige Päckchen Bibeln und fahre in eine bestimmte Stadt und dort werde ich dir zeigen, wie es weitergeht. War der ganze Traum. Ich habe den Geschwistern erzählt, die Geschwister haben darüber geredet, die Köpfe zusammengesteckt, ob gebetet oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagen die Geschwister, wir haben Frieden darüber, mach, wie Jesus dir gesagt hat. Es hat das Ganze 2 Besonderheiten. Es ist nicht erlaubt, in Algerien Bibeln reinzubringen. Geht nicht. Es ist auch nicht erlaubt, in Algerien Bibeln zu drucken, herzustellen. Also machen die Geschwister verbotenerweise. Wir waren dort in dieser Druckerei. Das ist so ein alter, ausgedienter Stall. Den hat man etwas hergerichtet. Und wenn du reinkommst, steht an der rechten Seite so eine ganz große, industriegrüne Druckmaschine. Und die Druckgrade und im Fußbereich, im gusseisernen Fußbereich, da steht in großen Lettern Heidelberg 1939. Und mit dieser Maschine drucken die heute Neue Testamente in der kabylischen Sprache. Jetzt träumt der Bruder, einige Päckchen von diesen illegal gedruckten Bibeln zu nehmen und zu fahren. Wir sind in der Stadt Tizi Ouzou und fahren nach Bejaia. Das sind etwa 300 Kilometer und da gibt es einen Stau von dort bis dort. Und zwar nicht, weil so viele Autos da sind, sondern weil auf diesen 300 Kilometern mindestens 9 Militär-Checkpoints kommen, wo jedes Auto durchgecheckt wird. Da steht ein Soldat mit Maschinengewehr und fragt dich, wo kommst du her, wo fährst du hin? Der zweite sieht, dass wir Europäer sind, der will unsere Ausweise sehen und will wissen, ob wir vielleicht Reporter sind, ob wir Kameras dabei haben, Stative dabei haben. Und in dieser Zeit wird hinten der Kofferraum aufgemacht und jemand sucht ihn durch. 9 Mal. Und wir sind in einer, wie auch immer, arabisch, afrikanisch gearteten Kultur. Es ist emotional, es ist laut, es ist alles. Man hat den Eindruck, also für uns, gleich explodiert irgendeiner und da fängt eine Schießerei oder eine Klopperei oder also da liegen alle Nerven blank. Und dann fährst du ein paar Kilometer weiter, da kommt der nächste und du weißt, ich muss heute nochmal zurück. Und die Geschwister in der Gemeinde sagen, mach, wie Jesus dir gesagt hat. So sagte, sind wir dann los, er hat einen Bruder aus der Gemeinde mitgenommen, sind losgefahren und kamen dann irgendwann nachts dort an, wo wir hingehörten, nämlich oben in den Bergen, unten ist die Stadt. Und er sagt, wir sind oben stehen geblieben, wussten, jetzt sind wir am Ziel sozusagen, haben gebetet, haben uns angelehnt und sind eingeschlafen. Als wir aufwachten, merkten wir, es wird hell. Unten die Stadt wacht auf, die Geräusche kommen oben in den Bergen an und es wird immer heller und der Nebel verzieht sich. Und wir schauen uns um, weit und breit ist nichts zu sehen, außer da vorne ist ein Hirte mit seiner Herde und ansonsten keine Menschenseele rundum. Wir haben uns einen Kaffee getrunken und merken, dass wir so ganz langsam auf dem Sitzfleisch unruhig werden. Wenn jetzt eine Patrouille vorbeikommt und fragt, was macht ihr hier, dann sind wir geliefert. Haben wir gebetet, haben gesagt, Jesus, jetzt sind wir hier, jetzt musst du irgendwas musst du jetzt machen. Sehen, der Hirte dort mit seiner Herde hat sich zu uns gewendet, so wie die Tiere halt fressen, die laufen nicht so Happen für Happen, aber auf jeden Fall in unsere Richtung. Wir haben dem zuerst keine Bedeutung beigemessen, bis wir merkten, der Hirte löst sich von seiner Herde und kommt etwas schneller als die Tiere zu uns. Da sind wir ausgestiegen aus dem Auto, stehen vor unserem Auto und schauen, wie er zu uns kommt. Und noch bevor er uns erreicht hatte, die letzten Meter, läuft er los in unsere Richtung und ruft, Brüder, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Und da stand er vor uns und wir wussten gar nicht, was hier passiert. Habt ihr das Brot mitgebracht? Da haben wir gefragt, wer bist du, welches Brot und so. Da sagt er, ich habe die letzten 20 Jahre um meine eigene Bibel gebetet. Und heute Nacht habe ich gesehen, ihr seid um 3 Uhr hier angekommen. Heute Nacht hat mir Jesus gesagt, deine Gebete gehen in Erfüllung. Habt ihr etwas mitgebracht? Und ich glaube, wir können uns verstehen, wenn er dann ein Päckchen oder die Rede war von einigen Päckchen. Vielleicht sind da 8 oder 10 Stück drin. Wenn er die dann zu Gesicht bekommt, das ist das Brot des Lebens, das Wort Gottes. Und dann stehen die da mitten in den Bergen. Der Hirte hier, da kommt der zweite dazu, ist genauso ein Haudegen vor dem Angesicht dessen, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Und wenn es sein muss, durch einen Traum. Und dann nehmen wir den in den Arm.
sagen, Bruder, was können wir für dich tun? Was ist das für ein Privileg, von Mensch zu Mensch gesehen? Was ist das für ein Privileg, so einem Bruder zu begegnen? Hirte in der Gemeinde, den Gott gebraucht. Da sagt er, betet bitte drum. Wir haben da draußen noch so viele, die seit 5 oder 10, seit 15, 20 Jahren um eine eigene Bibel beten, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, dass Gott ihre Gebete erhört. 20 Jahre, um eine eigene Bibel zu beten. Ihr Lieben, zu diesem Dienst laden wir ein. Wir möchten gerne die Gemeinde Jesu mitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, seit weit über 60 Jahren, immer mit derselben Aufgabe. Und alles andere, was wir sonst machen, ordnen wir dem zu. Passt es dazu, dann wird es gnadenlos umgesetzt. Passt es nicht dazu, wird es genauso gnadenlos fallen gelassen. Aber immer dieser Vision folgend, dieser Aufgabe folgend, die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken. Und dazu laden wir euch ein. Von Segen dafür bitte. Ihr Lieben, ob das der Pastor Salah ist mit seiner riesigen, riesigen Gemeinde. Der hat jetzt in der Stadt weit über 100 kleine Hausgemeinden, Hauskreise, die alle irgendwie Unterstützung brauchen. Das ist der gute Bruder, der mit dem Kühlschrank. Ihr Lieben, das ist ein echter Baptist, ne? Also, ja, also wenn man mal losgelöst von Onken, ja, aber von einem Zeitgenössischen, der heute lebt, das ist ein echter Mann Gottes. Oder der Hirte hier, den nimmst du in den Arm und du weißt, wie Schaf und Esel riechen. Aber du weißt auch, wie Gottes Reich riecht. Es riecht nach Männern, es riecht nach Frauen, nach Schwestern und Brüdern, die eine Sensibilität haben. Und wenn der Geist Gottes zu ihnen im Traum gesprochen hat, dann wissen sie, das war kein Albtraum, sondern das war Reden Gottes. Und da stehen die morgens auf und machen sich auf die Socken. Und wir haben das große Privileg, ihnen den Rücken zu stärken, damit keiner von denen mit seinem Gottvertrauen über die Klippen geht.